Das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen heute ganz früh am Morgen live aus besonderem Anlass. Wir begrüßen Bodo Ramelow am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Nach Erfurt, ne?
Erfurt.
Herr Ramelow, Sie sind Vorsitzender der Linksfraktion im thüringischen Landtag und seit vielen Jahren schon mit der Situation in Thüringen, was Neonazis, Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen angeht, befasst. Auch persönlich sehr stark involviert. Das werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich auch noch hören. Aus aktuellem Anlass haben wir diesen Termin ganz kurzfristig und dafür danken wir, dass das möglich war, ins Programm genommen, weil wir in der vergangenen Woche aus Sachsen gehört haben, dass die Linksfraktion in Thüringen genauere Kenntnis über die Verwicklung des Verfassungsschutzes in den thüringischen Heimatschutz besitzt. Und darüber wollen wir zunächst ausführlich sprechen. Sie haben gestern gesagt, das ist sehr sorgfältig über Jahre dokumentiert bei Ihnen. Vielleicht fangen wir damit an.
Ja, können wir gerne machen. Auch wenn das Thema ein sehr ekliges und widerwärtiges ist, denn wenn man heute die Bilder sieht von Menschen oder Politikern, die sagen, also das sei ja ein unglaublicher Vorgang, was mit der NSU, also dem nationalsozialistischen Untergrund, der Terrorzelle, die aus Thüringen ihren Ausgangspunkt genommen hat und dann jahrelang in Sachsen untergetaucht war, von Zwickau aus die Morde begangen hat, die rassistischen Morde, die braune Blutspur quer durch Deutschland. Das hat alles Anfang, Mitte der 90er Jahre in Thüringen ihren Ausgangspunkt genommen. Da, nachdem die Grenze auf war, sind alle möglichen Altnazis, Uraltfaschisten aus Westdeutschland nach Thüringen gekommen. Und wir haben in Thüringen sehr viel davon abbekommen. Also wir haben den Herrn Hoffmann von der Wehrsportgruppe Hoffmann, der ist in Kahla in Thüringen geboren und ist natürlich mit der Grenzöffnung sofort wieder nach Thüringen gekommen und hat sich lange in Thüringen aufgehalten, hat den Biedermann hier gespielt und an dem Ort Kahla gab es dann eine sehr frühe Entwicklung. Da sind Sprengstoffdiebstähle im Bundeswehrdepot schon 91, 92 gewesen. Das sind Täter aus Kahla gewesen. Da hat sich eine Zelle des Netzes Blood and Honor gebildet und Blood and Honor spielt an mehreren Stellen in Thüringen eine Rolle. Das sind diejenigen, die bis im internationalen Rechtsterrorismus ihre Finger drin haben. In England lief das unter Combat 18. Da sind die ganzen Akte, die jetzt bekannt geworden sind von der NSU, haben ihren Vorbild, bildet kleine Zellen, gibt keine Bekennerschreiben raus und ähnliches. Und es gab eine Ebene, die sehr öffentlich erkennbar war, die hieß Thüringer Heimatschutz. Der Versuch, freie Kameraden zusammenzuführen, mit ihnen so Heimatabende zu machen, das war immer der öffentliche Teil. Und dieser Thüringer Heimatschutz hätte nie existieren können und sich nie so entwickeln können, sich nie so ausbreiten können, wenn er nicht geführt worden wäre von V-Leuten des Verfassungsschutzes. Einer davon, Tino Brandt, der Kopf dieser ganzen Entwicklung war. Ein Mensch, der V-Mann für den Verfassungsschutz war und der öffentlich dann ja, als er von einer Zeitung enttarnt wurde, öffentlich eingeräumt hat, dass er 200.000 D-Mark im Verlauf der Jahre vom VS bekommen hat, die er samt und sonders alle, so seine prahlerischen Äußerungen, in die Entwicklung seiner Kameradschaft in Thüringer Heimatschutz gesteckt hat. Und diese Zelle NSU, also das, was wir die braune Terrorzelle nennen, wir gehen davon rund 20 Menschen aus, also nicht nur zwei, drei oder den Einzelnen, die da jetzt sehr medienwirksam eingefangen werden, sondern wir denken das nicht nur, sondern wir haben ziemlich genaue Informationen, dass es rund 20 Leute sind, die in der inneren Zelle waren, die wiederum von 140 Sympathiemenschen, Sympathisanten aus dem gleichen geistigen Umfeld getragen worden sind. Und da spielt der Thüringer Heimatschutz als Ansatzpunkt, als Ausgangspunkt, so als Milieu eine ganz wichtige Rolle, weil auch die Täter Mundlos und Bönhardt und Schäpe waren im Thüringer Heimatschutz aktiv. Das sind so Strukturen, braune Strukturen, die immer in Verfassungsschutzberichten so feinsäuberlich voneinander getrennt behandelt werden. Aber in Wirklichkeit ist das eine geistige Grundlage, in der sich das braune Milieu entwickelt hat. Und da sind die zwischen den Organisationen hin und her geswitcht, wie es für sie notwendig war, um auch abtauchen zu können oder wieder auftauchen zu können. Das ist der Thüringer Heimatschutz, das ist die NPD, das ist die NSU, von der wir jetzt wissen, die Terrorzelle. Das ist aber auch das, was heute, also der Thüringer Heimatschutz ist offiziell nicht mehr existent, aber tatsächlich fungiert das heute als freies Netz. Und das ist die Organisation Blood and Honor, die offiziell verboten ist, die aber tatsächlich in den Aktivitäten wie das Fest der Völker, das in Jena regelmäßig stattgefunden hat, dann aber von den Bürgern zum Glück vertrieben wurde. Dieses Fest der Völker war immer ein zentraler, emotionaler Treffpunkt von Blood and Honor Aktivisten. Da haben die Bands von dieser Struktur, dieser geistigen Struktur, die haben dort gespielt. Und so sind immer auch in Thüringen sehr viele Aktivisten von Blood and Honor eingelaufen, hier beherbergt worden, beziehungsweise von hier aus angereichert worden. Und diese fünf Strukturen sind es, die eigentlich das Milieu ausmachen, über das wir reden, damit wir nicht einfach nur über drei Täter reden oder nur die Zwickauer Towerzelle oder das ist alles nur verharmlosend, weil das ist nur der Teil, die Spitze des Eisbergs, von der wir heute wissen, dass sie eben die 10 rassistischen Morde begangen haben, dass sie diese Blutspur eben begangen haben, dass sie die Bombenangriffe gestartet haben, wie in Köln die Nagelbombe, der Nagelbombenanschlag auf die Kolbstraße und eben massenhaft Geldüberfälle auf Banken, Sparkassen, Postfilialen.
Ja, wenn wir das nochmal soweit zusammenfassen, Sie sagen, es gibt dort fünf Strukturen, die wo die Personen auch hin und her switchen, um je nach Betätigungsfeld legal oder illegal unterwegs sein zu können.
Ja.
Dann gibt es eine Geschichte, auf die Sie aufmerksam
machen. Und in all diesen fünf Strukturen sind immer V-Leute des Verfassungsschutzes involviert.
Mhm, da kommen wir ganz bestimmt noch ganz ausführlich zu. Ich wollte nur nochmal, Sie haben ja angefangen damit, dass Sie Strukturen, die schon in der alten Bundesrepublik als militante Organisation oder Strukturen bekannt oder sogar verboten waren, dass diese Strukturen von Ihnen jetzt genannt worden sind als in Thüringen besonders konzentriert, dann wieder auffindbar. Und möglicherweise, da gibt es ja auch andere Hinweise, dass also diese Tätergruppe auch fast genau bestimmte Anweisungen oder bestimmte Vorbereitungs- und Strategiepapiere umgesetzt hat, möglicherweise von diesen Gruppen oder aus diesem Hintergrund angeleitet, angelernt oder wie auch immer worden sind.
Also man muss da Rechtsanwalt Röder nennen, der ehemalige Napoler Schüler, das ehemalige CDU-Mitglied und später wirklich mehrfach verurteilter Rechtsaktivist, der ist in Erfurt erschienen, als die Ausstellung, die Wehrmachtsausstellung in Erfurt gezeigt wurde. Ich war damals Gewerkschaftsvorsitzender. Wir haben im Gewerkschaftshaus die Wehrmachtsausstellung gezeigt und es war Herr Röder, der gerade von irgendeiner, weiß ich nicht, aus Kaliningrad kam mit einer Gruppe von Nazis, die dort gerade versucht haben, sich Land zu kaufen und dort wieder eine neue braune Heimstatt aufzubauen. Und von dort kamen die gerade und sind ins Gewerkschaftshaus in Erfurt gekommen, sind in die Wehrmachtsausstellung gegangen und haben dann mit roter Lackfarbe, mit Spraydosen angefangen, die Ausstellung zu zerstören. Wir haben das unterbrochen. Wir hatten ja schon zu dieser Zeit Hinweise, dass mit Überfällen zu rechnen ist. Die hysterische Situation in Deutschland damals war ja schon riesengroß, dass bis weit in die Kreise CDU, CSU diese Ausschüttung bekämpft wurde. Bernhard Vogel in Thüringen war immer der Meinung, man dürfte für Wehrmachtsdeserteure sich nicht engagieren, weil das würde ja die braven Soldaten beleidigen. So und ähnliche Äußerungen hat er ja öffentlich getan. Und da muss man einfach sehen, als der Überfall stattfand, habe ich den Röder festgehalten und ihn so lange festgehalten, bis die Polizei kam. Damit war ich natürlich der Hauptbelastungszeuge im Strafprozess gegen den Röder. Und da habe ich Mundlos und Böhnert kennengelernt. Die saßen und standen und waren unglaublich präsent während der gesamten Prozesstage. Wenn wir als Gewerkschafter ins Gericht kamen, standen die schon am Eingang, klar aufgestellt, ganz breitbeinig, so dass man an ihnen irgendwie vorbeigehen musste. Und es war auch genauso gewollt, dass die Botschaft immer war, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wie du heißt, wir hören, was du sagst. Und das wird alles Konsequenzen haben. Dieses Gefühl verbreiteten die. Und ich habe selten in meinem Leben das wirkliche Gefühl von Angst gehabt. Ich habe manchmal vielleicht Bangigkeit bei Geschichten erlebt, aber Angst kenne ich eigentlich relativ selten. An dieses Gerichtsverfahren erinnere ich mich voller Angst. Und das verbindet sich mit den Gesichtern von Böhnert und Maulert. Also Mundlos. Die saßen wie versteinert in der ersten Zuschauerreihe im Gerichtssaal, während Röder, der wirklich versucht hat, das Gericht an die Wand zu spielen, hat versucht, mich zum Hauptgegner während des Verfahrens zu machen, indem er auch noch gegen mich Strafantrag gestellt hat, wegen körperlichem Beeinträchtigung. Dadurch, dass ich ihn festgehalten hätte, hätte ich ihm also Gewalt angetan und ähnliches. Ich war schon gefasst darauf, dass das kein leichter Weg wird. Aber wenn ich mir das heute so betrachte, dass in diesem Fall schon das erste Mal die heute bekannten Täter aufgetaucht sind und erkennbar waren. Damals habe ich sie noch für braune Rotzlöffel aus Jena Winzerlan, Ortsteil, gehalten. Nur meine Landtagskollegin Karin Kaschuba und Frau Dr. Lukin, die beiden, die aus Jena sind, haben berichtet, als wir vor 3 Wochen in der Fraktion darüber geredet haben, haben berichtet von Geschichten, wo genau diese Täter mit dem Thüringer Heimatschutz in Jena offen, ganz offen patrouilliert sind in diesem Gebiet Lobeda und Winzerla. In Winzerla haben sie einen Jugendclub sich gehijackt und sich dort breit gemacht. Das ist so gelaufen, wenn Frau Dr. Kaschuba nach Hause kam, dann stand einer von denen schon mit seinem Hund vor der Tür, um sie zu begrüßen. Und begrüßen mal nichts Freundliches. Oder bei einer Veranstaltung von Frau Dr. Lukin kam einer von den Tätern und nahm den Fotoapparat hoch und fotografierte Lothar Bisky und Gudrun Lukin und mit den Worten, wir machen die Fotos, wenn die KZs fertig sind, damit wir wissen, wie wir euch kriegen und wen wir dort richtig hineinzubringen haben. Solche Formulierungen sind da gefallen und dieses Gefühl haben sie verbreitet und damit sind wir bei dem eigentlichen Thema, was Nazis als Strategie betreiben, nämlich Angst zu machen. National befreite Zone heißt Angst zu haben, heißt, dass Menschen, die Zecken sind oder die Behinderte sind oder politisch Andersdenkende oder von der Hautfarbe anders sortierte Menschen sind, die sollen da nicht sein. Und die sollen das auch fühlen. Und das ist von Blood and Honor eben hochentwickelt worden und in England ja praktiziert worden. Combat 18 hat es ja bis hin zu entsprechenden Terroranschlägen in England praktiziert. Und deswegen sind uns so diese Geschichten relativ vertraut gewesen. Es ist aber immer verharmlost worden. Also auf unser Gewerkschaftsbüro ist ein Brandanschlag gemacht worden in der Zeit des Röder-Prozesses. Unser Keller hat gebrannt. Nur unser Keller, also nicht der von der IG Metall, nicht der von der ÖTV. Unser hat gebrannt. Wir haben die Polizei gerufen, die Polizei hat uns mitgeteilt, also Feuerwehr hat gelöscht, Polizei kam, Spurensicherung. Hinterher kam irgendwie der lakonische Hinweis, ja, es hätten Kinder sein können, die gekokelt haben und so. in mein Büro ist eingebrochen worden im Gewerkschaftshaus. Wir haben die Täter erwischt auf frischer Tat. Sie haben nicht Wertsachen aus dem Büro gestohlen. Sie haben nicht Geld gestohlen, sondern sie haben ausgerechnet nur meinen Timer gestohlen. Den haben wir noch bei einem Täter in der Jacke gefunden. Das war in der damaligen Zeit das Hauptadressbuch von mir. Ist ja nicht so wie heute, dass man alles irgendwie elektronisch abgespeichert hat, sondern es war alles fein säuberlich in meinem Timer vermerkt. Den hatte er einstecken. Mhm. Der Täter war vorbestraft wegen Zeigen von NS-Propaganda. Hinterher die Polizei mitgeteilt, es sei doch nur ein kleiner Bürodieb und es sei doch nur noch der Versuch eines ganz normaler Beschaffungskriminalität. Mhm. Und ähnliche Dinge haben eben viele von uns erleben müssen, wenn die Polizei kam und gesagt hat, ach, es ist doch nichts. Und wenn was gewesen ist, dann hieß es, naja, es war doch nur eine Straftat. Und als es dann die erste Tote gab, der Täter war ein Nazi, wurde gesagt, das ist eine Beziehungstat, das ist überhaupt keine politische Tat. Und das ist ja, manifestiert sich ja in der bundesrepublikanischen Alltag in der Frage, gibt es denn jetzt nun 48 rassistisch Ermordete, wie die Bundesregierung zählt, sind es 150 rassistische Morde, wie es der Tagesspiegel gezählt hat, oder sind es gar 182 rassistische Morde, wie es die Amadeo-Antonio-Stiftung gezählt hat. Alleine diese drei Zahlen machen ja deutlich, wo das eigentliche Dilemma ist. Man will rechts nicht sehen, man will rechts nicht zur Kenntnis nehmen und man will die Gewaltbereitheit, die schon seit Mitte der 90er Jahre zumindest greifbar ist, bei den Situationen, wo national befreite Zone sich entwickelt hat, das will man alles wegmogeln. Aber ja. Ausgangspunkt hatte das schon Jahre früher. Münchner Oktoberfestüberfall, Bombenanschlag. Der Täter ist dann als Einzeltäter deklariert worden. Er war aber fest vernetzt in die Wehrsportgruppe Hoffmann. Und damit sind wir wieder bei Herrn Hoffmann. Damit sind wir wieder bei dem, was mit 89, 90 in Thüringen losging. Herr Hoffmann war da, Rechtsanwalt Röder war da, Rieder war da. Rieder hat hier über seine Stiftung Häuser kaufen lassen, Pößneck das Schützenhaus. Haben wir lange für öffentlich gekämpft, dass das Schützenhaus jetzt wieder in öffentlicher Hand ist. Wir haben den Michael Kühn direkt mit der Wende, also berühmte Rechtsterrorist aus Westdeutschland. Kühn kam sofort nach Thüringen, ist dann hier auch in Thüringen gestorben an AIDS. Das war dann in der Szene eine seltsame Geschichte. Mhm. Aber diese Akteure haben alle Wurzeln eingegraben und haben Keime gelegt, die bei Jugendlichen sehr schnell aufgenommen worden sind. Und aus diesem Milieu, das dann in den 90er Jahren sozusagen 16, 17, 18 war, für Verschwörungstheorien leicht erreichbar war, politisch neu manipulierbar war, aus diesem Milieu ist dann das entstanden, mit dem wir es jetzt zu tun haben, nämlich ganz offener Terrorismus.
Ich hack noch mal genau an der Stelle ein, weil ich hier nochmal genauer fragen möchte, wie das zu dieser Konzentration in Thüringen gekommen ist. Welche Bedingungen sind dort vorgefunden worden?
Aber gut, die Konzentration ist in Sachsen ähnlich hoch und in Franken, in Bayern auch ähnlich hoch. Also wir reden über eine relativ sich durchdringende Situation. Das heißt, freien Kameradschaften aus Franken, die bis Nürnberg gehen, und in Nürnberg sind ja die meisten Morde geschehen und die Hauptüberfälle auch gewesen. Diese freien Kameraden und die Strukturen aus Franken sind ja diejenigen, die dann rund um Wunsiedel immer diese Nazi-Aufmärsche am Todestag von Hess organisiert haben. Und als der dann in Bayern endlich verboten wurde, was viel zu lange gedauert hat, was viel zu lange geduldet wurde, sind die dann mal kurzerhand nach Thüringen umgezogen, nach Rudolstadt. Da liegen wir eben alle dicht, die drei Regionen, Zwickau, Chemnitz, Wunsiedel, Nürnberg, also das Fränkische und das Thüringische, das ist ja ein relativ dichtes Siedlungsgebiet. Mhm. Das hat miteinander dichte Verwebungen und Verwurzelungen. Die Konzentration der Nazis, die kamen, waren so, dass sie in Westdeutschland in dieser Zeit überall unter Druck waren. Also in Mainz gab es diesen Gärtnermeister, der seine Gärtnerei zum Zentrum des nationalen und faschistoiden Alltagsideologie da ausgebaut hat. Wir hatten in der niedersächsischen Seite den, der dann anschließend in Thüringen das Rittergut in Fretterode gekauft hat. Der kam ja über Niedersachsen. der Rieder, Rechtsanwalt Rieder und seine Stiftung kam aus Norddeutschland. Und insoweit hatte man hier billige Gebäude, die man kriegen konnte. Also man redet ja immer von einzelnen Strukturen. In Wirklichkeit ist das, was wir hier in Thüringen hatten, schon sehr früh erkennbar gewesen. Das war der Häuserkampf. Man hat Häuser gekauft, man hat möglichst große Häuser gekauft, die man für wenig Geld kriegen konnte, und hat dann die Gesinnungsgenossen aus Deutschland oder Europa langsam angeworben. Und hat sozusagen Leute hergeholt, aber hat sich auch Leute sozusagen Rückzugsräume geschaffen, in die man auch verschwinden konnte. Auch da muss man wissen, heute sind in Deutschland 140 aus der Nazi-Szene, 140 Personen untergetaucht. Man hat ja so das Gefühl, wie kann das denn sein, dass nur diese drei da irgendwie verschwunden sind? Wenn man weiß, dass es aber 140 sind in Deutschland, mit behördlichem Wissen, also wo die Behörden wissen, dass sie untergetaucht sind, aber niemand weiß angeblich, wo sie sind, dann ist das so eine Kernzahl. Und wenn man dann noch weiß, wie viele bewaffnete Nazis, legal bewaffnete Nazis es in Deutschland gibt, sind wir schon bei der zweiten sehr hart belastbaren Zahl. Und wenn man sich dann die drei regionalen Zustände, sozusagen Thüringen, Sachsen, Franken anguckt, dann sieht man eben, wie so ein Turbolader von so einer Geschichte aussieht. Da bewegen die sich mit ihren Waffen, da bewegen die sich mit ihrer, mit Munitionsdiebstählen, da bewegen die sich mit Bombenbauen. Die drei Täter haben ja, bevor sie abgetaucht sind, in Jena auf dem Theaterplatz einen seltsamen Koffer abgelegt, der ein Hakenkreuz hatte, rot angestrichen war. Also man müsste blöd oder blind sein, um so einen Koffer nicht zu sehen. Und die Art, wie das präsentiert wurde, hatte uns damals schon veranlasst zu sagen, also das ist, so dumm kann man gar nicht sein, das muss eine Aktion sein. Und das hatte damals schon unser Misstrauen geweckt, die Art, wie sie abgetaucht sind, die Art, wie sie nie wieder aufgetaucht sind, dass es eine behördliche Kumpanei gibt. Und wir hatten immer das Gefühl, ja, so ein bisschen beschlich mich immer das Gefühl, es geht hier ums Zellerloch, hier sind Leute abgetaucht worden, die spektakulär aufgebaut wurden mit einem Koffer, in dem sich Rohrbomben befinden, die keinen Zünder hatten, die aber trotzdem hochgefährlich waren. Und dann fand man 1,4 Kilo TNT in einer Garage, die angemietet war von einem der beteiligten Täter.
Sie sagen, heißt,
ja. Wir haben nach den 90ern die Hardcore-Szene aus Westdeutschland bekommen. Und um an diese Hardcore-Szene ranzugehen, haben gleichzeitig die sich neu aufbauenden Verfassungsschutzämter V-Leute platziert. Junge Leute, die sie für wenig Geld und für seltsame Motivation ansprechen konnten. Ja.
Sie haben eben gerade quasi en passant durchblicken lassen, dass das Abtauchen in Verbindung mit diesem dilettantisch hergestellten und platzierten Koffer, was offensichtlich rein symbolische Wirkung haben sollte, dass dieses Abtauchen möglicherweise schon eine Verfassungsschutzaktion war.
Wir sind uns nicht sicher, ob es der Verfassungsschutz war. Ich will nur schildern, warum ich das Gefühl von Anfang an hatte, es erinnert mich ans Zellerloch. Und da ein, in diesem Umfeld die Akteure V-Leute des Verfassungsschutzes in Thüringen waren, war immer der Verdacht, dass es der VS war. Ich will aber eine These einfach in den Raum stellen, die ich derzeit nicht belegen kann, aber die zumindest in der Plausibilitätsprüfung bei uns als Arbeitsthese verfolgt wird. Das ist der Bundesnachrichtendienst. Wir haben in Thüringen eine Rückbindung gehabt des Blood and Honor Netzwerkes. Wir haben den deutschlandweiten Kassierer in Thüringen gehabt. Dieser Marcel D. hat einen Rechtsanwalt gehabt in Gera, und dieser Rechtsanwalt war gleichzeitig der Rechtsanwalt auch von Bönhardt, also dem, der jetzt tot ist. Und wir wissen davon, dass Marcel D. und Bönhardt und Mundlos sich ab und an bei diesem Rechtsanwalt auch eingefunden haben. Die Rechtsvertretung von Blood and Honor hat der gleiche Rechtsanwalt aus Gera gemacht. Dieser Rechtsanwalt ist selber überhaupt kein Nazi, er ist also auch gar kein klassischer Nazi-Anwalt, sondern ist ein ehemaliger DDR-Jurist, der Mandanten gesucht hat, und Marcel D. war von seinem Sohn ein Klassenkamerad, so schildert er das heute. Aber klar ist, dass sich in dieser Kanzlei Fäden verbunden haben, die scheinbar erstmal nichts miteinander zu tun hatten. Und bei Blood and Honor muss man wissen, da gibt es eine starke Achse die nach Belgien geht. Es gibt eine starke Achse, die nach England geht. Es gibt eine klare Verwurzelung in Richtung eines bestimmten nationalgesinnten und faschistischen Söldnermilieus. Und es gibt eben den Herrn Nordbruch in Südafrika, der dort eine Farm unterhält. Und auf dieser Farm sind mehrere Leute des Thüringer Heimatschutzes gewesen. Und Mundlos und Bönhardt hatten telefonisch angekündigt, dass es abgehört worden, dass sie dort auftauchen wollten. Ob sie dort waren, wissen wir nicht. Das prüfen wir gerade über die Arbeit, die wir in den Gremien machen. Aber klar ist, jetzt bin ich nochmal bei dem Abtauchen, die Inszenierung des Abtauchens. Und ein Jahr später versucht der Thüringer Verfassungsschutz bei diesem Rechtsanwalt Taut in Gera ein Deal zu machen und zu sagen, also holt sie doch wieder zurück und gibt Signale, wir helfen beim Auftauchen. Und trotzdem passierte es nicht. Es passiert aber auch nicht, dass die Daten, die damals schon der Verfassungsschutz hatte, an das Landeskriminalamt gegangen wären. Hätten die Zielverhandler, die Thüringer Zielverhandler im Jahr 2000 die Daten des VS aus Thüringen und aus Sachsen gehabt, wären bis Ende 2000 die Täter eingefangen gewesen. Und das löst bei uns immer wieder Verwunderung aus, dass wir sagen, das kann doch nicht sein. Ein V-Mann des Verfassungsschutzes, Tino Brandt, sagt, in 99 hat er eine Telefonnummer einer Telefonzelle und dann hat er Verbindung mit Mundlos und Bönhardt. Und die Frage, wo das Geld ist, das die Kameraden bei Solidaritätsabenden gesammelt hätten. Und ein zweites Thema ist eben, dass der VS mit dem Rechtsanwalt Taut offiziell jemanden beauftragt, der denen Angebote machen soll. Ende 99 ist das. Am 15. Mai 2000 fotografiert der Thüringer Verfassungsschutz die Täter in Chemnitz. Am 29. September filmt der sächsische Verfassungsschutz die Täter in einer Wohnung in Chemnitz. Also wir haben mehrere Erkennungspunkte, wo klar ist, Zwickau, also das, was heute unter Zwickau abgehandelt war, war damals noch Chemnitz. Und diese Daten sind nie beim Landesamt für beim Landeskriminalamt, bei der Spezialabteilung Zielverhandlung angekommen. Das heißt, der LKA-Beamten machen einen Vermerk, der dann auch im Justizministerium heute auffindbar ist, der lautet, wir sind immer am richtigen Ort, aber immer zum falschen Zeitpunkt und wir wissen nicht, warum das so ist. Das verblüfft diese Beamten, weil das sind Profis und das ärgert die auch in ihrer Professionalität und sie haben das Gefühl, dass mit ihnen da was geschieht. Wir haben das immer wieder versucht zu eruieren, ob das der Thüringer VS ist, kommen aber zu dem Ergebnis, der Thüringer VS kann die Finger so tief nicht, also die Anleitung nicht so getrieben haben, wie sich es heute darstellt. Da käme aber dann der BND ins Spiel, denn wir wissen, dass seitdem die beiden tot sind, und in ihrem Wohnmobil in Eisenach gelegen haben. Wenige Stunden später tauchte auf einmal bei der Polizei, bei der zuständigen Polizei, die da am Ermitteln ist, tauchen Geheimdienste auf, und zwar MAD und BND. Und da fragt man sich doch auch, ja, also wenn es um einen normalen Sparkassenüberfall geht, woher weiß denn der BND und der MAD, dass da gerade diese Täter eingesammelt worden sind.
Um das für die Hörerinnen und Hörer nochmal deutlich zu machen, es ist die Rede vom militärischen Abschirmdienst und vom Bundesnachrichtendienst.
Und ja, der militärische Abschirmdienst ist mittlerweile bestätigt.
Ist bestätigt, ja?
Eindeutig bestätigt worden, ist auch nicht abgestritten worden und der militärische Abschirmdienst sei angeblich wegen der Sprengstoffdiebstähle involviert und weil eben über ehemalige Bundeswehrangehörige die Waffenbesitzkarten verteilt werden, über die dann die legale Bewaffnung von Nazis erfolgt. Mhm. Aber den Bundesnachrichtendienst, den können wir uns nicht erklären, es sei denn, wir beobachten und betrachten die Struktur von Blood and Honor. Also damit sind wir bei Gera, damit sind wir bei den Verbindungslinien zwischen Bönhardt, Mundlos und Marcel D. Und Marcel D. wiederum war ein V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes offensichtlich, denn als Blood and Honor verboten wurde und die Bundespolizei, Bundeskriminalamt kam und machte Hausdurchsuchung, war seine Wohnung gecleant. Und die Polizisten vermerken in ihrem Protokoll, dass sie noch nie so eine saubere Wohnung gefunden hätten. Tatsächlich war es aber so, das haben wir damals schon enttarnt, dass eine Woche vorher ein Beamter des Thüringer Verfassungsschutzes zum Kaffeetrinken bei Marcel D. war. Und deswegen haben wir so den Eindruck, dass auf der lokalen Ebene mit den kleinen Größen irgendwie gespielt worden ist, dieses braune Indianerspiel, und dass auf einer größeren Ebene versucht worden sein könnte, über dieses theatralische Abtauchen in Jena Leute in eine Szene einzubringen, in die ansonsten die deutschen Ermittlungs- oder Geheimdienstbehörden nicht eindringen könnten. So ihre Grundbegründung, wie sie immer solche Sachen angeben und versuchen öffentlich zu dokumentieren.
Nochmal eine vielleicht etwas ins Abseits führende Frage. Alles, was Sie uns hier erzählen, scheint ja gesicherte Erkenntnis zu sein. So, es hört sich so ein bisschen an nach Aktenlage, so Aktenkenntnis. Ist das legal, wenn Sie darüber öffentlich sprechen?
Also, ich rede über das, was Erkenntnisstände unserer Fraktion sind. Wir sind mit 4 Abgeordneten sehr aktiv involviert. Wir sind auch mehrfach betroffen. Ich habe ja eine Betroffenheit von mir erläutert, wo ich die Täter selber kennengelernt habe oder erdulden musste. Aber wir haben eine Spezialistin für das Thema, Martina Renner, meine stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die seit Jahren, um nicht zu sagen, schon seit fast 2 Jahrzehnten sich nur mit diesen Strukturen beschäftigt. Wir haben Katharina König, die junge Abgeordnete aus Jena. Das ist die Tochter von Jugendpfarrer Lothar König, gegen den gerade spektakulär der Dresdner Klagevorgang eingereicht worden ist. Ein Skandal sondersgleichen, dass in Dresden immer die bekämpft werden, die gegen Nazis demonstrieren. Und wir haben natürlich diejenigen, die mit im Justiz- und im Innenausschuss sind und in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Diese Personen daten sich täglich ab. Wir haben 3 Mitarbeiter freigestellt, die sich nur mit Fragenkatalogen beschäftigen. Das, was ich hier so erzähle, ist eben Erinnerung in meinem Kopf von 20 Jahren. Ich lebe seit 22 Jahren hier in Thüringen. Ich bin mit der Wende nach Thüringen gekommen. Ich bin davon 10 Jahre lang Landesvorsitzender einer Gewerkschaft gewesen und ja danach erst in die Politik gegangen. Deswegen treffen sich hier natürlich Erinnerungen von unterschiedlichsten Akteuren, die sagen, da und da und da haben wir sie erlebt, das haben wir erlebt. Und unsere Mitarbeiter sind im Moment damit beschäftigt, aus unseren Archiven, quasi aus allen Kellern, alles rauszuholen, was in den letzten 21 Jahren passiert ist oder negiert wurde oder in Zeitungen stand oder in Untersuchungsausschüssen schon mal Thema war.
Und von daher
sind die Fragen, die wir stellen, in den Gremien sehr präzise. Und die Schäfer-Kommission, das ist die von der Regierung eingesetzte Ermittlungskommission, wird von uns gebrieft. Also wir reden mit den Ermittlern, wir reden auch mit der Polizei und ab und an reden wir auch mit dem Verfassungsschutz, wenn auch bei letzterem ich eine sehr eingeschränkte Fähigkeit, die Dialogfähigkeit feststellen kann. Aber da bin ich selber Betroffener. Ich meine, der Thüringer Verfassungsschutz hat ja auch gegen mich Akten angelegt und in der Zeit von Bernhard Vogel sind ja sogar Wahlkampfbroschüren gedruckt worden, die mit Verfassungsschutzmaterial gefüllt waren gegen linke Gewerkschafter, gegen die Erfurter Erklärung. Das heißt, wir reden von der Kultur, der Unkultur der 90er Jahre, dass links gleich rechts ist und dass mit dieser Gleichsetzungsformel links gleich rechts die Verharmlosung der rechtsextremistischen Gewalt immer einherging.
Der nationalsozialistischen Gewalt.
Ob nationalsozialistisch oder nationalistischer oder faschistischer. Also wir reden tatsächlich über gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit, die in unterschiedlichsten Gewändern daherkommt.
Ich wollte mit der Frage, ob das legal ist, was Sie hier berichten, eigentlich ein kleines Fass aufmachen, welches lautet: Alles, was Sie hier heute Morgen erzählen, kann auch jeder gut bezahlte Journalist, Hauptstadtjournalist, Journalistin, Wochenmagazin, Journalist, Journalistin, Tagesschau und was auch immer, von Ihnen ja auch schon mal gehört haben.
Das kann er nicht nur, ich höre davon aus, hat er gehört.
Ich höre diese Dinge in dieser Weise zum ersten Mal. Und einmal mehr in diesen Wochen bin ich fast auch ein bisschen atemlos und geschockt. Das, was Sie hier gerade vorweg erzählt haben, macht so ein bisschen erklärbar, warum in der ersten Woche beispielsweise Herr Oppermann beim Bundestag 5 Minuten nicht reden konnte vor der Kamera, als er aus der parlamentarischen Kontrollkommission rauskam und immer nochmal angesetzt hat. Ich weiß nicht, ob Sie diese Szene gesehen haben. Das bestätigt ja auf das Fürchterlichste, was so ein bisschen durchschien die ganze Zeit.
Also sagen wir mal so, die Journalisten rufen regelmäßig oder besuchen uns regelmäßig. Und manches von dem, was ich gesagt habe, ist schon gedruckt und gezeigt worden. Aber natürlich in viel kleineren Dosen wie die tägliche Berichterstattung, die alles übertüncht. Mhm. Die tägliche Berichterstattung heißt wie sozusagen, als wenn man über ein riesiges Match berichten würde mit Fußballtoren oder sowas, täglich wieder einer aus irgendeinem Netz verhaftet. Mhm. Deswegen habe ich ja klar gesagt, also ich habe das, und das wiederhole ich, weil ich es vor 3 Wochen in der Pressekonferenz schon gesagt habe, wir gehen von 20 Leuten in der NSU aus und wir gehen von 140 im Beziehungsumfeld dazu aus. Wir gehen von verschiedenen Einwebungen geheimer Dienste aus. Da gibt es genügend Ansatzpunkte, die mittlerweile belegt sind. Da gibt es den kleinen Adolf aus Hessen, ein ehemaliger Verfassungsschutzmitarbeiter, der immer noch Beamter ist.
Genau, auf den kommen wir auch noch.
Ja, ja, aber die Dinge sind klar. Wir reden von einer sächsischen Justiz, die immer nur beschäftigt ist, demokratische Gegendemonstranten, gegen braunen Ungeist in Dresden demonstrieren, gerichtlich vorzugehen oder staatsrechtlich vorzugehen. Davon rede ich. Und die Geschichte von Blood and Honor und der Südafrika-Spur, die konnte man letzten Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung lesen. Da gibt es den Redakteur Dr. Markus Wehner, der sehr genau recherchiert hat, der auch bei uns war. Na klar, es gibt die Rechercheure von der Welt, die bei uns waren, die sehr genau wissen von Namen und Hausnummern, die auch den Rechtsanwalt Taut befragt haben. Wir reden vom Fokus, der nun nicht besonders als linksliberales Medium in Erscheinung getreten ist in Deutschland. Aber auch die Fokusleute sind regelmäßig von uns informiert worden. Und wir reden natürlich vom Spiegel. Und dann kommen eben so und vom Stern, also auch der Hamburger Stern ist mit einer Gruppe von Rechercheuren dran.
Aber Sie haben
interessant ist nur, dass die Gesamtgeschichte, das muss ich dann selber auch feststellen, weder bei uns in den lokalen Zeitungen noch in den überregionalen Zeitungen als Gesamtgeschichte aufgezeigt wird.
Naja, es wird an dieser Stelle deutlich, warum Herr Bosbach, Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses, davon gesprochen hat, dass eine Staatskrise drohe. An dieser Stelle wird es dann wirklich ganz deutlich.
Also ich gehe nochmal von den 2 Leitfragen, die uns bewegen, aus. Organisationsverschulden, eine Leitfrage, und Mittäterschaft, eine 2. Leitfrage. Beim Organisationsverschulden können wir heute schon genügend Dokumente und genügend Fehlentwicklungen dokumentieren. Von der Entstehungsgeschichte und von der Endgeschichte lässt sich mittlerweile belegen, wo die Sicherheitsarchitektur unseres Staates versagt hat, weil auf dem rechten Auge bei den politisch Handelnden gar kein rechtes Auge ist, sondern da ist gar nichts. Da ist auch keine Augenklappe, da ist einfach nichts. Auf dem linken Auge hat man 3 Vergrößerungsgläser. Da wird dann schon die kleinste Ameise wird zur großen Bedrohung. Das ist erstmal eine grundsätzliche Geschichte, was da belegt werden kann. Da könnte ich jetzt auch eine Reihe von Beispielen sagen. Also würde man einfach nur bei den aufgetretenen und dokumentierten Gewalttaten und Kriminalitätstaten, also den rassistischen Morden, den Banküberfällen und den Bombenanschlägen, würde man nur dort in den Suchmasken, ich rede jetzt von Handwerkszeug der LKAs, die Tätermerkmale, Tatmerkmale, Fahrräder und Wohnmobil eingeben, hätte man vom Ende her betrachtet, schon im Jahr 2003, die Verbindung zwischen den 3 verschiedenen Tatserien feststellen können. Und damit wäre die gesamte ideologisch verbrämte Fehlentwicklung bei den rassistischen Morden zusammengebrochen. Dort hat man immer als Milieukriminalität den Toten die Schuld noch in die Schuhe geschoben. Das ist das, was ich das Erbärmlichste und das Schlimmste finde, dass der Staat und die staatlichen Stellen dafür gesorgt haben, dass die Toten die Schuld mit in ihren Tod genommen haben und die Familien unter dem Druck leben mussten, dass eventuell ihre Angehörigen selbst mit daran beteiligt gewesen sind, dass ihr gewaltsamer Tod eingetreten ist. Das finde ich unglaublich erbärmlich und finde ich skandalös.
Ja, wenn Sie von den drei Serien sprechen, dann nicht von den 10 Morden, sondern von einerseits diesen Morden, andererseits den Banküberfällen.
Und den Bombenanschlägen.
Und den Bombenanschlägen.
Die drei sind drei getrennt voneinander immer behandelte Tatserien, die nie in Verbindung gebracht worden sind. Und das Kuriose und wenig Nachvollziehbare und fast gar nicht Erklärbare ist darin zu sehen, dass jedes LKA seine eigene Suchmaske so anlegt, wie es denn das Benehmen des jeweiligen Diensthabenden ist. Weil würde man das Element Fahrrad eingeben, dass man sagt, also wir wollen mal wissen, wo Taten sind, die was mit Fahrrädern, also zwei Fahrrädern.
Nee, das ist schon, denke ich auch.
Immer das Gleiche. Aber das funktioniert nicht, weil der Beamte müsste in dieser Suchmaske ein Häkchen anbringen, also ein elektronisches Häkchen machen, damit es aus der LKA-Suchmaske auf die Inpol-Suchaktenebene geht. Und erst auf der Inpol-Ebene könnte man den Suchbegriff Fahrräder eingeben. Und damit haben wir es schon mit Organisationsverschulden zu tun. Wir brauchen weder Vorratsdatenspeicherung, noch brauchen wir eine neue Architektur, sozusagen eine neue Dateien. Was wir bräuchten, ist einfach eine Durchlässigkeit, eine ganz normale handwerkliche Durchlässigkeit der bestehenden Daten. Und da geht es nicht um eine neue Superbehörde, es geht auch nicht um ein Bundeskriminalamt im Sinne einer Bundespolizei. Wir brauchen auch nicht die Neustruktur von Geheimdiensten, weil das Geheime in all diesem Kram ist eh unkontrollierbar, weil sie sich untereinander nur Lügen, Märchen und Geschichten erzählen. Das ist alles organisationsbegünstigend. Da kann ich an den Stellen kann ich die geistige Mittäterschaft noch nicht erkennen. Da kann ich nur Organisationsversagen feststellen, und zwar massives. Ja. Und die Staatskrise, von der geredet würde, tritt dann ein, wenn wirklich staatliche Stellen von den Toten gewusst hätten. Das können wir derzeit nicht sagen. Wir können einfach es nicht ausschließen, aber wir können es auch nicht belegen. Dann würde der viel schlimmere Eindruck entstehen. Dann reden wir nicht mehr vom Zellerloch, sondern dann reden wir von Gladio. Und da scheue ich mich im Moment noch vor, sowas einfach als Behauptung aufzustellen, weil da gibt es noch keine Indizien. Es gibt aber Hinweise, dass zumindest der Bundesnachrichtendienst das Spiel gespielt haben könnte, Täter abtauchen zu lassen, um sie an anderen Stellen als platzierte Personen zu haben. Und das werden sie weder der Öffentlichkeit noch den geheimen Kontrollkommissionen erzählen. Also wird man da weiter suchen und graben müssen, bis die Widersprüche sich entweder erklären lassen oder bis deutlich wird, dass hier eine völlig andere Struktur noch gewirkt hat.
Ja, vielleicht in diesem Zusammenhang, was ja auch durch viele Gazetten geschwabbelt ist, ist dieser kleine Adolf aus Hessen, also ein hauptamtlicher Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der an 6 Orten, wo Morde begangen worden sind, zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort, aber nicht am Tatort, in einem Fall auch am Tatort gewesen sein soll. Was wissen Sie dazu?
Also da muss man, das muss man mit Vorsicht genießen, was die 6 Tatorte angeht, weil aus der erneuten Überprüfung der Reisekostenabrechnung und ähnlicher Geschichten, wir reden ja von einem Beamten, lässt es sich nicht erhärten. Es lässt sich aber erhärten, dass ein Kassel sehr dicht an dem Tatort gewesen sein soll. Danach wurde ja, weil seine DNA auch gefunden wurde, Hausdurchsuchung bei ihm gemacht, und bei der Hausdurchsuchung fand man ja dann diese Mein Kampf Konvolute, die er da auf seinem Dachboden offenkundig aus seiner Kindheit oder seiner Jugend oder ich weiß nicht was rumliegen hatte. Das ist schon kurios, weil da lässt sich relativ wenig klären. Warum war er Beamter im Verfassungsschutz? Also welche Rolle hat er da gespielt? Welche V-Leute hat er geführt? Wie war er mit V-Leute-Führung beauftragt? Also da wir in Hessen über unsere Landtagsfraktion diese Fragen leider nicht stellen können, weil unsere Leute in Hessen nicht in der Parlamentarischen Kontrollkommission sind, können wir das auch zumindest an den Stellen, wo wir legal fragen könnten, es auch legal im Moment nicht prüfen. Wir können nur die Dinge zusammennehmen, wie wir sie auch aus den Medien oder über Journalisten nochmal gegengeprüft kriegen. Und da gibt es eine Spur, die bis heute immer noch wirkt, die wir hier in Thüringen auch weiter abfragen werden. Das ist die Frage, ob er V-Leute geführt hat. Da hält sich nämlich hartnäckig das Gerücht, dass er möglicherweise in dieser Terrorzelle eine Person geführt hat. Er soll in Thüringen eine V-Person geführt haben. Und damit sind wir wieder beim Organisationsversagen, weil davon haben die Thüringer Ämter überhaupt nichts gewusst. Wie auch die sächsischen Ämter nichts gewusst haben von dem, was die Thüringer treiben, und die Thüringer wieder nicht gewusst haben, was die Sachsen treiben. Und noch kurioser ist ja, wenn man nochmal so einen ganz kurzen Blick nach Sachsen wirft, dass das dortige Landeskriminalamt selber nie recherchiert hat, wo abgetauchte Täter, die mit internationalem Haftbefehl gesucht werden, geblieben sind. Also insoweit ist der kleine Adolf sehr spektakulär, weil er auf einmal über Medienberichterstattungen greifbar war. Er ist damals schon bei einer der rassistischen Morde in Kassel in das Visier der Ermittler geraten. Und danach versucht man ihn jetzt aber als kleinen wirren Beamten darzustellen, der ja jetzt nur noch irgendwie in einer ganz anderen Tätigkeit, untergeordnete Rolle, da irgendwas machen würde. Und man könnte nicht feststellen, was er da gemacht hat. Und damit sind wir dann bei den unglaubwürdigen Dingen. Ich habe gesagt, Mittäterschaft ist nicht auszuschließen. Das kann man, könnte man an dieser Person, kleiner Adolf, als geistige Mittäterschaft betrachten. Es gibt aber auch kumpaneihafte Mittäterschaft, der man sich schuldig macht, ohne dass man selber Mittäter ist. Also ich will mal den leitenden Oberstaatsanwalt von Gera nennen, der hieß Arndt Köppen. Dieser leitende Oberstaatsanwalt wird 99 von dem Rechtsanwalt Taut gefragt, ob er einen Deal anbieten soll zum Auftauchen von Bönhardt und Mundlos. So war das Angebot des VS an den Rechtsanwalt Taut, der rückgekoppelt sein sollte mit Arndt Köppen. Der leitende Oberstaatsanwalt sagt, nee, kommt nicht in Frage, die werden bald da sein, die wird man bald kriegen. Das ist der gleiche leitende Oberstaatsanwalt, der dafür zuständig ist, dass die Verhaftungsdokumente bei der Hausdurchsuchung und der Garagendurchsuchung nicht ausgestellt waren. Und es dauerte 48 Stunden, bis die dazugehörigen staatlichen Papiere von der Staatsanwaltschaft ausgefertigt waren, verantwortlich dafür der leitende Oberstaatsanwalt Arndt Köppen. Ein paar Jahre später, als die Verjährung von diesen Taten ansteht, was ich bis heute nicht begreifen will, unternimmt die zuständige Staatsanwaltschaft nichts, um die Verjährung zu hemmen. Dann wäre nämlich mit in Betracht zu ziehen gewesen, dass der eine Täter schon eine Verurteilung hatte und eine Haftstrafe von über 2 Jahren schon hätte abbrummen müssen, die noch nicht angetreten war. Gleichwohl verjährt, lässt man es verjähren. Gleiche Staatsanwaltschaft, gleicher leitender Oberstaatsanwalt. Und wiederum einige Zeit später geht es darum, dass das LKA ein Vermerk schreibt, wir sind immer am richtigen Ort und immer zum falschen Zeitpunkt. Zuständiger Staatssekretär im Justizministerium, und jetzt raten Sie mal, war Arndt Köppen, der mittlerweile vom Staatsanwalt zum Staatssekretär aufgestiegen ist. Und die beiden Staatssekretäre, die das hätten bereden müssen, wären der Staatssekretär des Inneren und der Staatssekretär der Justiz. Und beide sind jetzt befragt worden, wie es denn dazu kommen konnte, dass die Daten und Fakten aus den Sicherheitsbehörden untereinander nicht abgeglichen waren und die zu den Sicherheitsbehörden ja zählenden Staatsanwaltschaften sich nicht schnell genug jeweils verhalten haben und nicht intensiv genug verhalten haben. Die dafür Zuständigen erinnern sich heute leider an gar nichts mehr. Ja. Köppen erinnert sich da nicht dran. Der weiß auch nicht, ob es das Gespräch gegeben hat oder nicht gegeben hat. So, und jetzt bin ich da an der Stelle, wo ich sage, da muss ich dann meine Fantasie laufen lassen. Was ist das? Geistige Fehlhaltung? Völlige Fehleinschätzung. Schon beim Abtauchen der Täter Mundlos und Bönhardt und Zschäpe fragt die Bundesanwaltschaft nach, haben wir es hier mit einer terroristischen Zelle zu tun? Haben wir es hier mit Terrorismus-Anfangsverdacht zu tun? Der dafür zuständige Lost, leitende Oberstaatsanwalt Arndt Köppen, teilt mit, nein, das sind verwirrte Einzeltäter. Deswegen habe ich vorhin ja mal dieses Beispiel erzählt, an welchen Stellen mir das überall begegnet ist. Ja. Dass man solche Täter immer falsch deklariert hat. Und jetzt ist die Frage, und das muss jeder mit sich ausmachen, ist das einfach nur eine geistige Fehlhaltung? Ist das politische Kumpanei? Ist das nicht wahrhaben wollen? Da muss man auch wissen, in Sachsen-Anhalt, das will ich nur als Beispiel sagen, in Sachsen-Anhalt gab es eine LKA-Gruppe, die nur Täter im rechten Milieu ermittelt haben. Die sind aufgelöst worden, weil sie zu erfolgreich waren, weil das die Statistik versaut hat. In Sachsen-Anhalt gab es einen UKAS, eine Anweisung, eine schriftliche Anweisung, Hakenkreuzschmierereien nicht mehr als politische Straftat in die Statistik aufzunehmen. Es könnten ja auch Kindergekritzel gewesen sein. Wenn ich so eine Haltung habe, dann sehe ich natürlich nicht, wo dann tatsächlich der Gewalt aus diesem Sumpf der gewaltbereite Teil aufsteigt.
Ja. Ich würde halt sagen, wenn ich das höre jetzt, wenn zwei Staatssekretäre sich nicht erinnern, dann spricht es sehr dafür, dass sie sich nicht erinnern wollen. Wäre meine Schlussfolgerung. Staatssekretäre ohne Erinnerungsvermögen kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Jetzt vielleicht, also wir haben hier ja tatsächlich noch viel mehr, als wir befürchtet haben, heute erfahren müssen. Wissen noch wenig in was direkte Tatbeteiligung angeht, und man kann ja nur hoffen, dass das nicht der Fall ist. Wie wird denn jetzt die Aufklärung weitergehen? Also gestern Abend noch, heute Morgen war zu lesen, dass im Bundestag zurzeit ein heftiger Streit tobt darüber, ob überhaupt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet werden soll oder ob eventuell ein Sonderermittler zum Zuge kommen soll. Beides wird von den großen Fraktionen CDU und SPD, also der parlamentarische Untersuchungsausschuss von Biden und der Sonderermittler von der SPD, abgelehnt. Wie sehen Sie da die, sagen wir, Perspektiven überhaupt der weiteren Durchdringung und Ermittlung, Veröffentlichung von Ergebnissen?
Da muss man einfach mal sehen, wir stehen ja selber vor der Frage hier in Thüringen, wollen wir einen Untersuchungsausschuss oder wollen wir ihn nicht? Ich habe von Anfang an gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir einen Untersuchungsausschuss einrichten. Nur muss man wissen, wenn wir in Thüringen einen Untersuchungsausschuss einrichten würden, der sich nur mit den Akten beschäftigt, die er kriegen kann, wären wir zeitlich noch mehr gebunden und würden viel weniger erfahren. So kurios ist das, weil bestimmte Sachen sind gar nicht thüringisch. Das heißt, an die Akten kämen wir hier gar nicht ran. Dann haben wir es mit Behörden zu tun, die untereinander mauern, die auch ihre Hausleitungen, also auch ihre Ministerien, nicht informieren oder nur halb informieren oder gar nicht oder falsch informieren. Deswegen haben wir uns entschieden, die Landesregierung zu unterstützen, als sie Herrn Schäfer eingesetzt haben als Sonderermittler. Der Schäfer ist derjenige, der die Durchschnüffelung von Journalisten durch den BND als Sonderermittler ermittelt hat. Da hat er nach meinen Informationen einen guten Job gemacht. Deswegen sind wir einverstanden mit der Schäfer-Kommission, haben aber verlangt, dass die Schäfer-Kommission regelmäßig dem Parlament Bericht erstattet. Das ist auch zugesagt und das wird in dieser Woche das erste Mal auch stattfinden. Wir selber als Fraktion arbeiten mit der Schäfer-Kommission zusammen und wir stimmen unsere Fragen Spiegel, die wir in den drei Ausschüssen stellen, immer ab. Und unser Vorschlag ist, dass Justizausschuss und Innenausschuss, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, eigene Sitzungstage anberaumen sollten, wo beide Gremien zusammentagen. Das würde das Erkennungsproblem verbessern, soweit das in der parlamentarischen Arbeit überhaupt geht. Im Bundestag ist es eine andere Nummer. Dort ist das Untersuchungsausschussgesetz viel besser. Dort könnte man über einen Untersuchungsausschuss ein Ermittlungsziel formulieren. Dann müsste aber die Leute aus dem Bundestag sich auch mit den Erkenntnissen beschäftigen, die wir hier seit einer Stunde miteinander bereden. Das Problem ist, dass man da mehr miteinander beschäftigt ist. Wer denn die Meinungsführerschaft in dieser Frage für die Tagesschau kriegt? Das wäre weniger hilfreich, die Meinungsführungschaft über die Frage U-Ausschuss oder Sonderermittler, sondern die Frage müsste lauten, wollen wir das Organisationsversagen lückenlos aufgeklärt haben und wollen wir unter der Fragestellung der Mittäterschaft auch wissen, an welcher Stelle die politisch Verantwortlichen versagt haben. Da habe ich ja was zugesagt. Also wenn man links gleich rechts stellt, wenn man diese Klausel so aufmacht, wenn man die Gleichung so aufmacht, kommt man immer zum falschen Ergebnis. Damit sind wir dann bei der in den letzten 2 Jahren sehr heftig debattierten öffentlichen Debatte über diese Extremismusklausel von Frau Schröder. Das ist ja so ein Beispiel der massiven Verharmlosung dessen, über was wir hier reden. Wenn ich das also nur so angehe, wie ich das möglichst lange, die Aufklärung darüber möglichst lange rausziehe, dann kommt da nicht viel bei raus. Von daher würde ich mir wünschen, dass ein Untersuchungsausschuss letztendlich dann im Bundestag Fahrt aufnimmt, wenn ein Untersuchungsgegenstand so klar formuliert ist, dass man sich tatsächlich mit dem Rechtsterrorismus in Gänze auseinandersetzt. Dann darf man sich aber nicht nur reduzieren auf die beiden toten Täter, Mundlos und Böhnhardt, oder die Rolle von Frau Zschäpe, sondern dann muss man sich mit Rechtsterrorismus in Deutschland mindestens mal in den letzten 30 Jahren auseinandersetzen. Weil nur dann kann man feststellen, wo die begünstigenden Bedingungen als Begleitmusik alle wieder gewirkt haben, die schon vorher in München gewirkt haben und die jetzt eben auch bei den rassistischen Morden gewirkt haben. Nehmen wir das Beispiel von Völklingen. Wir wissen nicht gesichert, ob die Täter in Völklingen waren. Wir wissen aber, dass 2 Zufälle sehr in das Raster reinpassen, was wir heute in unserem Telefongespräch ja erörtert haben. Nämlich das Thema Wehrmachtsausstellung, die ist überfallen worden im Saarland. Und es gab dann in Völklingen Brandanschläge, rassistische Brandanschläge. Und es gibt in Völklingen eine freie Kameradschaftsszene. Das passt alles auf die gleichen Täterstrukturen, über die wir reden. Es gibt nur keine direkte Verbindung. Also ist die Frage, kennen die sich so gut untereinander, dass sie auch zurückgreifen konnten auf Terrortäter? Und da deutet doch einiges darauf hin, dass Täter, ein erster hat sich ja schon offenkundig geoutet, der gesagt hat, ja, ich wusste davon. Und der den DVD-Film gemacht hat, der musste in jedem Fall wissen, um was es hier geht, nämlich um Mord. Eine Killerserie, rassistische Killermorde. Und die Frage ist, waren das tatsächlich nur zufällig ausgesuchte Mordopfer, die leicht zu ermorden waren, oder waren das auch Auftragsmorde, also aus der Szene Auftragsmorde, dass man gesagt hat, hier gibt's einen bestimmten Ort, an dem wir Schrecken verbreiten wollen. Es geht nicht um Milieumorde, wie es die Polizei immer vermutet hat.
Naja, dafür gibt es sehr viele Anhaltspunkte aus meiner Sicht in der Zwischenzeit, dass tatsächlich das so gesehen werden kann, wie Sie eben gesagt haben, dass das
und das könnte dieser Bundestagsuntersuchungsausschuss könnte so einer Fährte viel besser folgen, wie wir das hier aus Thüringen könnten. Das heißt, alles, was ich erzähle, ist gesichert über Erkenntnisse, die wir schon in unserer Gruppe zusammengestellt haben. Deswegen ist es so, dass wir auch für unsere Fraktionen deutschlandweit ein Stück weit die Gesamtarbeit hier leisten. Die braune Spur ist von Thüringen ausgegangen und in Thüringen sehen wir uns als Linke auch in der Verpflichtung, sehr viel Kapazität zu investieren, um tatsächlich zu sagen, wir wollen wissen, wie ist es entstanden. Nicht nur, wie ist es politisch bedingt gewesen, sondern wie ist es entstanden, tatsächlich entstanden, wie ist die Architektur, und wir wollen wissen, wie sind die Hintermänner und wann werden die Hintermänner wirklich attackiert und aus dem Verkehr gezogen. Und es bleibt eine Forderung, die wir politisch deutlich formulieren, entwaffnet die Nazis in Deutschland. In Bremen ist es jetzt geschehen, aber es müsste überall geschehen. Es müsste in jedem Bundesland, da sind wir beim Föderalismus, weil das müsste jedes Bundesland einzeln machen, nach Waffenrecht tatsächlich jetzt die Entwaffnung der Nazis betreiben. Und da reden wir nur von den legalen Waffen. Und dann müsste es tatsächlich eine andere Form der Straftaten Zählung und Messung geben, damit wir uns über die Gefahr, in der wir uns bewegen, tatsächlich im Klaren sind. Also Stichwort rassistische Morde. Solange man das alles nur klein tut, dass man sagt, der Täter ist Nazi, aber die Tat ist keine politische Tat, solange wird das immer in die falsche Richtung gehen.
Herr Ramelow, wir haben unsere Stunde absolviert und ich danke Ihnen. Wir haben sehr viel Neues erfahren, Schreckliches, und werden damit jetzt umzugehen haben in der Öffentlichkeit, die wir hier erreichen. Und darüber hinaus wird sich das vermutlich dann auch schneller rumsprechen, als wie es bisher der Fall war.
Naja, das ist das, was ich mir wünsche. Hinsehen statt Augen zumachen. Und meine große Hoffnung und meine große Bitte auch nach Hamburg ist, nächstes Jahr im Februar in Dresden dabei sein. Wir müssen dem braunen Ungeist eine demokratische Abfuhr erteilen, und die können wir nur erteilen, wenn wir Zehntausende sind, die demokratische Gesinnung eben auf der Straße auch zeigen. Dazu gehört Hinsehen der Zuständigen, Handeln der Zuständigen und Aktivieren der demokratischen Menschen in diesem Land, damit wir die, die ermordet worden sind, und die Familien, denen haben wir eine Pflicht gegenüber. Die Pflicht heißt, nicht mehr wegsehen und nicht zulassen, dass neben uns Menschen umgebracht werden aus rassistischen Gründen. Diese gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit, das muss die Auseinandersetzungsebene sein.
Ich danke Ihnen, Herr Ramelow, ja?
Bitte gerne.
Und werde Sie gleich nochmal anrufen.
Jo,
vielen
tschüss.
Dank. Tschüss. Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Morgens um 8 geht es zu Ende für den heutigen Tag. Wir werden die Sendung heute Nachmittag um 16 Uhr nochmal hören. Hoffen, dass alle, die jetzt zugehört haben, sich diese Dinge zu Gemüte führen, aber auf eine Weise, die eben politisch wert, so sie das noch nicht ist, und sich davon auch nicht niederdrücken lassen. Es wird genügend Gelegenheit geben, in den nächsten Tagen und Wochen sich politisch damit weiter zu beschäftigen und zu artikulieren. Auch können vielleicht Hörerinnen und Hörer einfach spontan Versammlungen einberufen und Kreise, in denen darüber gesprochen werden kann. Das, was sich hier offenbart, ist nahezu das, was wir in den letzten Tagen gehört haben. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das der GAU. Und wir erwarten nicht viel. Wir erwarten, dass sich damit politisch verantwortungsvoll verhalten wird.